Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, den 30. März 2025, gleich dem 10. Farvardin 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Adis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie einen Nowruz-Sonderbeitrag mit dem Titel Nowruz-Fest, historisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Beim letzten Mal hatten wir über das Matal gesprochen, eine oft in Reime gefasste kurze Geschichte für Kinder. Heute möchten wir über das Masal sprechen. Das Masal gehört auch zu den volkstümlichen Erzählungen. Unter Masal sind kleine, lehrreiche Geschichten zu verstehen, die oft auf Sprichwörter gekürzt werden und einen hohen Beitrag zur Kulturgestaltung von Völkern leisten. In ihnen spiegeln sich die Kultur und die sozialen Regeln, Ansichten und Gedanken, die Lebensweise und der Geschmack von Völkern wider. Außerdem wird durch solche Masal der Wortschatz einer Sprache bereichert. Ein Masal ist bündig, einfach und ansprechend, und darauf führen Forscher die außerordentliche Wirkung dieses Bestandteils der Folklore auf die gesellschaftliche Moral, die Sitten, das Verhalten und das Denken einer Bevölkerung zurück. Eigentlich ist Masal ein arabisches Wort und bedeutet, etwas ähnelt etwas anderem. In den persisch-arabisch-Wörterbüchern sind mehrere Definitionen für das Masal zu finden. Zum Beispiel werden im Persischen dafür Wörter genannt, die auf Deutsch so viel wie Erzählung, Sprichwort oder lehrreiche Geschichte bedeuten. Im Persisch-Deutsch-Wörterbuch wird Masal unter anderem mit Parabel, Fabel, Sprichwort und Allegorie sowie mit Beispiel übersetzt. Im Persischen bedeutet Masal im engeren Sinne eine Geschichte, das heißt eine Erzählung oder ein Märchen, und in bekannten Werken der persischen Literatur wie im Shahnameh des Ferdowsi wird das Wort in diesem Sinne angewandt. Literaturforscher grenzen Massal und massalartige Geschichten wie folgt von der restlichen Volksliteratur ab. Wenn eine Erzählung derartig ist, dass sie nicht nur eine Ähnlichkeit zwischen dem wörtlichen Inhalt der Geschichte und ihres Helden zu der angesprochenen Person aufweist, sondern auch für ihn etwas unter Beweis stellt, kann man von einem Massal sprechen. Der bekannte spanische Dichter Don Miguel de Cervantes, 1545 bis 1616, schreibt über die Massal im Sinne von Sprichwörtern, dass sie kurze Sätze sind, die aus langen Erfahrungen hervorgehen. Unsere Ausführungen über das Massal werden wir beim nächsten Mal fortsetzen. Nun ist unsere heutige Volkserzählung an der Reihe. Es handelt sich um die Geschichte um das lehrreiche Sprichwort »Gurbe va mush boham sochtand, voi behole bakol«, nämlich »Die Katze und die Maus taten sich zusammen, wehe dem Kaufladenbesitzer«. In einem Kaufladen hausten Mäuse, und wenn der Kaufladenbesitzer abends nach Hause ging, feierten sie. Die einen stahlen vom Speisefett, die anderen vom Reis oder aus den Säcken mit Hülsenfrüchten. Andere schleppten Walnüsse und Mandeln in ihr Nest. Der Kaufladenbesitzer zog mit Mausefallen und Streugift in den Kampf gegen diese Diebe, aber das nützte nicht viel. Zwei Mäuse starben und vier neue kamen auf die Welt. Freunde rieten ihm, er solle eine Katze in den Laden holen. Das tat er dann auch. Tagsüber bekam die Katze Fleisch, Käse und ein gefettetes Brot zu essen und döste in der Sonne vor dem Kaufmannsladen vor sich hin. Und nachts lauerte das Tier den Mäusen auf. Keine Maus wagte sich mehr, etwas von den Nahrungsmitteln zu stehlen. Der Kaufmann war erfreut und die Katze war zufrieden. Nur manchmal schaffte eine der Mäuse, die besonders schlau war, erneut etwas für sich und die anderen aus dem Laden zu stehlen, wenn die Katze gerade schlief. Da überlegte der Kaufladenbesitzer, wie er auch diesen Diebstählen einen Riegel vorschieben kann. Deshalb gab er der Katze am Tag weniger zu fressen, damit sie abends hungrig wird und auf Mäusejagd geht. Der Plan des Kaufmannes funktionierte vielleicht zwei Wochen. Die Katze fing nachts alle Mäuse, die sich in den Laden wagten, und stillte ihren Hunger. Der Kaufladenbesitzer war hoch erfreut, aber die Katze nicht. Sie hätte gerne sowohl Mäuse als auch viel Käse, Fett und Fleisch gehabt. Aber der Kaufladenbesitzer kümmerte sich nicht mehr so richtig um sie und so markerte sie immer mehr ab. Die Mäuse hatten aus sicherem Abstand beobachtet, was sich zwischen dem Kaufmann und seiner Katze abspielte. Da berieten sie miteinander und ersannen einen Plan.
Es war Abend geworden und eine besonders mutige und schlaue Maus kam aus dem Mäuseloch heraus, rannte zu den Säcken mit Reis und Hülsenfrüchten und rief vorsichtig hinter einem Sack hervorlugend die Katze. »Hör, bevor du mich angreifst, nur einen Augenblick zu. Erstens habe ich mir vorher überlegt, wie ich vor dir fliehen kann. Zweitens ist es vielleicht zu deinen Gunsten, wenn du auf mich hörst.« Erst wollte die Katze sich die Maus sofort packen, aber dann dachte sie bei sich, es ist besser, wenn ich mir anhöre, was sie sagen will. Also miaute sie, was willst du mir denn sagen? Sag schon. Die Maus antwortete, seitdem du in diesen Laden gekommen bist, geht es uns schlecht und wir sind dabei zu verhungern. Die Katze rief, was habt ihr denn anders erwartet? Ich bin doch eine Katze und ihr seid Mäuse. Die Maus aber sagte, »Ja, da hast du recht. Aber es ist nicht schlecht, wenn man den Verstand nutzt. Überleg doch mal. Der Kaufmann ist ein Mensch und wir sind Tiere und stehen uns näher. Sollten wir uns nicht einigen? Die Katze war beleidigt und wollte die Maus verschlingen, doch die versteckte sich rasch zwischen den Säcken. Hör mir doch erst zu. Seit 2-3 Wochen gibt dir der Kaufmann so wenig zu fressen, dass du bald sogar zum Mäusefangen zu schwach bist. Da musste die Katze der Maus recht geben und war etwas besänftigt. Sie sagte, sprich weiter, ich werde dir nichts antun. Wagte sich die Maus wieder hervor. »O Katze, sicherlich würdest auch du gerne von einigen Dingen in diesen Kaufmannsladen kosten. Du hast nun schon seit längerem keine Käse und kein Speisefett mehr abgekriegt. Wir wollen dir einen Vorschlag machen. Du solltest dich jede Nacht eine halbe Stunde lang schlafend stellen, damit wir uns besorgen, was wir brauchen. Wir werden dann auch für dich alles aus dem Laden besorgen, was du haben möchtest, und für dich in einen Winkel stellen. Es ist doch für dich nicht so einfach, etwas aus dem Fass mit Speisefett und Käse herauszuholen.« Die Katze war auf den Appetit gekommen. Sie war es leid, nur Mäuse zu fressen. Da dachte sie sich, »Ich könnte es ja eigentlich heute Abend mal ausprobieren.« Deshalb sagte sie zur Maus, »Ich bin sowieso heute Abend sehr müde und will schlafen. Also, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt.« Die Maus begriff, dass die Katze einverstanden ist. Schnell rannte sie zu ihren Freunden. Dann gingen alle zusammen auf Beutezug und nahmen sich, was sie wollten. Ein wenig stellten sie auch für die Katze beiseite, und die Katze tat sich daran gütlich, nachdem die Mäuse in ihre Löcher zurückgekrochen waren. Dann legte sie sich wieder schlafen. Sie vergingen mehrere Nächte auf die gleiche Weise. Katze und Mäuse waren zufrieden, nicht so der Kaufmannsbesitzer, der hatte das Nachsehen. Und die Geschichte von dem Bündnis zwischen Mäusen und Katze sprach sich herum und es entstand das Sprichwort »Gurbe vamush boham sachtand, voy behole bagol«, nämlich »Die Katze und die Maus taten sich zusammen, weh dem Kaufladenbesitzer«. Dieses Masal dient als Hinweis darauf, dass Feinde aus Interessengründen eine Freundschaft gegen einen Dritten schließen können und welchen Schaden dies dann für den Dritten hat.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Iftikhari mit dem Titel Subh Sepid, das heißt Weißer Morgen.
Thank you. مرو ای گل مرو مشو از من جدا شب قربت کجا من تابم کجا نشستم برد که سر سر زد چو رفتی سر شب من پر زد یادت آمد گل بردم زد مرا ای گل مرا مشو از من جدا شب قربت کجا من تابم کجا دشتهامون ز دریا چو بگذشتی یاد کن ای مام از داغ جان کام از بر لاله ها تنها چو بگذشتی دشتهامون ز دریا چو بگذشتی یاد کن ای مام از داغ جان کام از بر لاله ها تنها چو بگذشتی مرا ای گل مرا مشو از من جدا شب قربت کجا مهتابم کجا سپیده من چو گلزار امید من شکوفا شد چون من ز سرمستی بزن دستی که دل غرق تمنا شد با این مهجوری اندوه دوری ای دل چون شادی با این مهجوری اندوه دوری ای دل چون شادی این گونه مسروری از ما بگسسته یک شور پرند مرا ای گل مرا مشو از من جدا شب قربت کجا مهتابم کجا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel dessen Ahdul Banara.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Das Nahjul Balagha
Pfad der Eloquenz ist ein großes Werk, welches die hochästhetisch formulierten Ansichten Imam Alis alaihi salam zu verschiedenen Dingen enthält, wie Gottesfürchtigkeit und Religiosität, Mystik und Gottdienen, aber auch Politik und Regieren, Angelegenheiten der Gesellschaft und Ethik. Wir freuen uns, diesmal etwas über die Rolle der Bevölkerung aus der Sicht Imam Alis alaihi salam zu sagen. Es ist selbstverständlich, dass jede Gesellschaft einer Führung und Regierung bedarf, damit in ihr das Gesetz verwirklicht und die vielen Angelegenheiten der Allgemeinheit geregelt werden. In der Khutbah 40 des Nahjul Balaghas sagt Imam Ali alaihi salam daher: Die Menschen brauchen einen Verwalter, sei es nun rechtschaffen oder sündig. Zweifelsohne ist es eine fähige und kluge Führungsspitze, die Imam Ali alaihi salam für eine islamische Regierung fordert. Das erste und beste Oberhaupt der islamischen Umma, des islamischen Glaubensvolkes, war der geehrte Prophet, Gottes Segen und Friede sei ihm und seiner Familie. Vom Propheten sind als rechtschaffene Vorsteher der islamischen Gesellschaft nach ihm Imam Ali alaihi salam und die edlen Imame aus dem Prophetenhaus, die Ahle Bayt, vorgestellt worden. Dennoch kann das Oberhaupt der islamischen Gesellschaft nur dann seinen wahren Platz in der Gesellschaft einnehmen, wenn die Mehrheit der Bevölkerung seine Rolle als Lenker und Verwalter akzeptiert hat und seine Anweisungen befolgt. Nachdem Prophet Muhammad salawatullah alaih die Welt verlassen hatte, hat sich Ali alaihi salam nach besten Kräften dafür eingesetzt, ein Abirren der Regierung von ihrem wahren Weg zu verhindern und sein Recht auf die Verwaltung der islamischen Umma, welches ihm der Prophet auf Gottes Anweisung zugesprochen hat, wahrzunehmen. Doch als er begriff, dass seine friedlichen Schritte und seine logischen Argumentationen nichts ausrichten können, übte er sich in Geduld und hielt sich schweigend zurück. Amir al-Mu'minin, der Befehlshaber der Gläubigen, Imam Ali alaihi salam, wusste, welche negativen Folgen es hat, wenn ungeeignete Leute an die Macht gelangen, aber er hat sich keineswegs dazu verleiten lassen, gewaltsam seine Statthalterschaft, obwohl sie berechtigt war, jemanden aufzuzwingen. Der Imam hat dies zu verschiedenen Zeitpunkten betont. So lesen wir in der Freitaggebetsansprache 208 den Satz: Es ist nicht meine Pflicht, euch zu etwas zu zwingen, was ihr verabscheut. Der Einsatz von bewaffneten Methoden hätten ohnehin die junge islamische Gesellschaft zerstört. Deshalb hat Ali alaihi salam wie eine liebevolle, selbstlose Mutter alle Entbehrungen und Härten gerne auf sich genommen. Erst 25 Jahre nach dem Verlust des Propheten hat die muslimische Gesellschaft begriffen, welche zahlreiche Gelegenheiten sie in dieser Zeit verpasst hat. Die Organe der Gesellschaft waren von Missständen gezeichnet. Also eilten die Menschen hoffnungsvoll zu dem, dessen selbstverständliches Recht und Fähigkeit es war, die Gesellschaft anzuführen. Sie klopften bei Imam Ali alaihi salam an, dem Bannerträger für Gerechtigkeit und Tugend. Doch Imam Ali alaihi salam lehnte es ab, die Führung zu übernehmen. Im Gegensatz zu jedem Machthungrigen war für Imam Ali Regierung und Macht an sich nichts wert, es sei denn, dass er durch sie die Gerechtigkeit zum Zuge bringen kann. Im Nahjul Balaghi steht unter der Khutbah 33 folgende Äußerung Imam Alis alaihi salam über das Regieren, die er tat, als er gerade vor dieser Ansprache seine Sandale flickte. Bei Gott, sieh, diese Sandale ist mir lieber als die Befehlsgewalt über euch, es sei denn, dass ich ein Recht in Kraft setzen und das Unrecht abwehren würde. Musik.
Imam Ali alayhi salam wusste, dass die wichtigen Infrastrukturen für grundsätzliches Reformen der Gesellschaft inzwischen zerstört worden war und die notwendigen Bedingungen zur Umkehr auf den Weg des Propheten Salawatullah alayhi nicht mehr bereitstanden. Er wusste, dass er seine Pläne nur schwerlich umsetzen kann. Daher wehrte er zunächst die Machtübernahme ab und sagte, man solle einen anderen wählen, er wäre bereit, sein Wesir zu sein. Schließlich sah sich Imam Ali alaihi salam wegen der eindringlichen Forderung der Bevölkerung gezwungen, die Verwaltung der islamischen Umma zu übernehmen. Es gab einige unter den Muslimen, die in all den Jahren Reichtum angehäuft hatten und denen die Gerechtigkeit Imam Ali alaihi salam nicht gefallen würde. Imam Ali alaihi salam stellte daher in seiner ersten Ansprache als Oberhaupt seine Politik klar. Wisset, die Prüfung, die heute auf euch zugekommen ist, ist wie die Prüfung an dem Tag, an dem Gott seinen Propheten ausgesandt hat, bei dem der den Propheten für das Recht ausgesandt hat. Ihr werdet hart auf die Probe gestellt, wie ein Korn, das ins Sieb oder Essen, das in den Topf geschüttet und umgerührt wird, damit das Untere nach oben und das Obere nach unten gelangt. Jene, die sich Verdienste im Islam gemacht haben und bislang im Abseits waren, werden das Ruder übernehmen, und jene, die zu Unrecht die anderen überholten und hinter sich zurückließen, werden zurückgetrieben werden. Aus Khutba 16. Die Befolgung eines würdigen, fähigen Oberhauptes befreit die Gesellschaft von Irrtümern. Wenn eine Gesellschaft, in der Skepsis herrscht, sich nach einem rechtschaffenen, gottesfürchtigen Anführer richtet, wird sie besser den richtigen Weg erkennen und sich vor Gefahren absichern können. Aber die Menschen nehmen Schaden, wenn sie ihren würdigen Imam im Stich lassen, denn Unterdrücker und Ungerichte werden über sie herrschen. Imam Ali alaihi salam ist daher davon überzeugt, dass der Erfolg und die Erstärkung der islamischen Gesellschaft in der Unterstützung des Volkes für die islamische Regierung begründet ist, während umgekehrt die Nichtunterstützung des Volkes zusammen mit anderen Faktoren zur Niederlage führt. In der Khutba 166 zieht Ali alaihi salam einen Vergleich zu den Israeliten, die nicht auf die Anweisungen ihres Propheten Moses hörten. Er sagt, ihr seid wie das Volk der Kinder Israels ratlos verirrt. Wisset, wenn ihr eurem Imam gefolgt wäret, hätte er euch auf den Weg geführt, den der Prophet Gottes gegangen ist, und das Bekümmernis des Irrgehens wäre euch erspart geblieben, und die schwere Last der Schwierigkeiten hättet ihr abwerfen können. Imam Ali alaihi salam bekümmerte es während seiner kurzen Regierungszeit oft, dass seine Anhänger nicht zusammenhielten. Er war dauernd zu Ermahnungen gezwungen. In der Khutba 113 spricht er über frühere Völker, die vor allen Dingen deswegen scheiterten, weil sie das Weltliche liebten, ihr Ziel aus den Augen verloren und das Jenseits vergaßen. Er sagt, ihr seid doch alle aufgrund der Religion Gottes Brüder und gleich, und nur Schlechtes in euch und schlechte Absichten konnten euch voneinander trennen. Deshalb eilt ihr euch nicht gegenseitig zur Hilfe und wollt nicht das Wohl füreinander und spendet einander nicht und behandelt einander nicht in Liebe. Was ist euch, dass ihr euch über das Wenige dieser Welt,
das ihr erlangt habt, freut, gleichzeitig aber nicht traurig seid um das Viele des Jenseits, dessen ihr verlustig geht. Das Geringe des Diesseits, das euch verloren geht, beunruhigt euch so sehr, dass eure Gesichter davon zeugen und ihr wegen dem, was euch weggenommen wurde, ungeduldig werdet. Der wichtigste Faktor für den Sturz von Regierungen ist Spaltung und Unruhe. Der Islam hat von Beginn an die Vereinigung der Muslime angestrebt und Gott hat die Muslime im Koran vor Streit gewarnt. Imam Ali alaihi salam sagt in seiner Khutbah 192, dass die Gesellschaft durch die Werte aus der vorislamischen Zeit in mehrere Lager aufgespaltet wurde und dadurch die Unterdrücker an die Macht über die islamische Umma gelangt waren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sedire Tarif mit dem Titel La Prande de Gaulle, auf Deutsch Das Lächeln der Blume.
مستی و هوشیاری یا خواب و بیداری چون روز و شب تیمی شود تا خود چه پنداری چون روز و شب تیمی شود تا خود چه پنداری شیرین بگذرانی در راه
گردد بهارت جاودانی هر بار گردد بهارت جاودانی که با هنر جهان شود دل افروز هنر 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 بیاموز چراغ هر کار دیگر بود شبی تا به سحر همیشه تابنده بود چراغ تابان هنر چراغ تابان هنر چراغ تابان هنر چون در گشاید باد خزانی تازد به باستان آنسان که دانی یه گل نماند در سبز زاران پیری در آید با ناتوانی گر خواهی که شیرین بگذرانی در راه هنر را تا توانی همواره گردد بهارت جاودانی همواره گردد بهارت جاودانی که با هنر جهان شود دل افروز هنر 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 بیاموز چراغ هر کار دیگر بود شبی تا به سحر همیشه تابنده بود چراغ تابان هنر چراغ تابان هنر چراغ تابان هنر
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Nowruz-Sonderbeitrag mit dem Titel Nowruz-Fest historisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Die ersten Tage des Monats Farvardin gehen für die Iraner mit großer Freude einher, denn ihr neues iranisches Sonnenjahr beginnt. Die Natur hat sich mit Zeichen göttlichen Segens bunt geschmückt. Auch die Iraner möchten an dieser Erneuerung teilhaben. Sie feiern das Eintreffen des Frühlings schon seit der Antike. Das Nowruz-Fest geht in die Zeit vor Christus zurück. Und man vermutet, dass dieses Fest schon mehrere tausend Jahre vor Christus gefeiert wurde. Aber schriftliche Dokumente gibt es erst ab dem ersten Jahrhundert nach Christus, und zwar wird in einem Schriftstück aus der Zeit von Valash dem Ersten, einem Arsakidenkönig, der im ersten Jahrhundert nach Christus geherrscht hat, über die Nowruz-Feiern berichtet. Historiker aber sagen, dass die Palastanlagen nördlich von Shiraz im Ausland als Persepolis und im Inland als Tacht-e-Jamschid bekannt, von den Achämeniten, deren Dynastie vor Christus begann, eigenes für die Nowruz-Feiern errichtet wurden. Dr. Abdulhussein Sarinkub ist der Meinung, dass das Nowruz-Fest ursprünglich ein Volksfest war und nicht von den Herrschern ins Leben gerufen wurde oder ihnen der Erhalt dieses Festes zu verdanken sei. Über den Zusammenhang zwischen Nowruz und Gesellschaftsleben der Iraner schreibt er: Die Arier empfanden seit alters her eine starke Verbindung zu den Phänomenen der Natur. Sie pflegten für Tag und Nacht oder auch für Wärme und Kälte, Frühling und Sommer besondere Bräuche. Der Kalender und die Reihenfolge der Monate richteten sich im Iran nach den Veränderungen in der Natur. Die meisten ihrer Feste sprechen für einen fröhlichen und optimistischen Geist unter der iranischen Bevölkerung. Das Jahr bestand für die Iraner der Antike aus zwei Jahreszeiten, nämlich Sommer und Winter, wurde aber später in vier Jahreszeiten eingeteilt und der Jahresbeginn wurde aufgrund des landwirtschaftlichen Kalenders berechnet. Aufgrund dieser Jahresaufteilung war es dann Frühlingsbeginn, wenn die Natur wieder auflebte und Saatgut gestreut wurde. Hierin wurde auch der Anfang des neuen Jahres gesehen. Die Iraner legten damit auf besondere Weise auf den Frühling Wert und feierten ihn. Anhand der Geschichte sehen wir, dass die Vorbereitungen für das neue Jahr schon im letzten Wintermonat, dem Monat Iswan, 21. Februar bis zum 20. März begannen. Das Neujahrsfest wurde unterschiedlich lang gefeiert, mal 3 oder 5 Tage, mal 10 oder 13. Einmal ganz abgesehen von der Vorgeschichte des Nowruz-Festes sollten wir uns den sozialen Aspekt dieses Festes ansehen. Auf soziologischer Ebene betrachtet trägt das Nowruz-Fest für die Iraner und die Farsi sprechenden Menschen die Botschaft des Wandels in sich. Deshalb vertreten auch einige Denker die Ansicht, die Iraner seien ein dem Wandel zugeneigtes Volk. Wegen seiner geografischen und strategisch bedeutenden Lage war Iran immer Wandlungen ausgesetzt. Dieses Land war eine Brücke zwischen Osten und Westen. Die berühmte Seidenstraße verlief durch den Iran und das Land schuf Zugang zu den freien Gewässern. In der Geschichte haben die Menschen im Iran gezeigt, dass sie für progressives Denken empfänglich sind, nur an den einen Gott glauben und die friedliche Koexistenz mit ihren Nachbarn suchen.
Der Hang zum Wandel unter den Iranern ist Teil ihrer historischen Mentalität. Die iranische Mentalität ist eine Summe von Kultur, Bräuche und Sitten und Überzeugungen, die es von alters her in diesem Land gab, und dazu gehört unabdingbar das Brauchtum des Neujahrsfestes, welches vor 14 Jahrhunderten durch den Islam bereichert wurde. Dr. Said Muidfar, iranischer Soziologe, ist in diesem Zusammenhang der Überzeugung, dass der Islam eines der wichtigsten Momente in der iranischen Mentalität darstellt. Der Islam hat ein bestimmtes Menschenbild. Er fand im Iran rasch seine Anhänger und wurde bald zur Landesreligion. Der Islam wirkte sich tief auf das persönliche und gesellschaftliche Leben der Iraner aus. Der Islam festigt das Zusammengehörigkeitsgefühl durch einige Formen des gemeinsamen Gottesdienens, wie sie beim Freitagsgebet und der Pilgerreise nach Mekka vorliegen. Er regt die Menschen aber auch dazu an, gemeinsam soziale Bräuche zu pflegen. Die Feste, die vor dem Islam auf ihre eigene Weise gefeiert wurden, wandelten sich nach Eintreffen der neuen Religion in ihrer Art und Struktur. Während die Menschen vor Eintreffen des Islams das Neujahrsfest nur zum Vergnügen feierten, gaben sie ihm danach den Geist des gedanklichen Wandelns und der Reinigung von Herz und Seele mit und fügten dem Neujahrsfest wunderschöne neue Aspekte hinzu. Wir sehen, dass die iranische Literatur und Kunst angefüllt ist mit dem Gedanken über die spirituellen Botschaften des Frühlings und zur Pflege von schönen Sitten anregt. Diese Denkweise hat eindeutig mit der islamischen Lehre und den Ratschlägen der großen islamischen Vorbilder zu tun. Imam Ali hat gesagt, der Tag, an dem keine Sünde geschieht, ist Festtag. Dieses weise Zitat nehmen sich die Menschen im Iran zu Nowruz zu Herzen, indem sie gute Taten vollbringen und ihre Seele läutern. Zu Beginn des neuen Jahres wird in Iran gebetet und im Koran gelesen. Die Iraner besuchen ihre Verwandten und Freunde und wünschen sich gegenseitig und für alle Gesundheit und Segen im neuen Jahr. Das Nowruz-Fest geht nicht mit unsinnigem, ungeeignetem Tun, die keinen Wandel im Leben des Menschen hervorrufen, einher. Nowruz ist ein Fest, welches in Erinnerung an Gott und in Begleitung von Sitten mit tiefem Sinn begangen wird. Fragen Sie einen Iraner, wie er den Übergang vom alten zum neuen Jahr erlebt. Er wird sagen, wir reinigen Geist und Seele, Kleidung und Haus vor Eintreffen des neuen Jahres. Wir breiten ein Festtuch aus und schmücken es mit Symbolen des Lebens, des göttlichen Segens und der Spiritualität, nämlich mit der Himmelsschrift, mit einem Spiegel, grünem Wasser und anderen Dingen von symbolischem Wert. Die Familie sitzt beisammen und wir beten für Glück und Gesundheit von allen. Wir wünschen uns in unserem Gebet einen Wandel in unserem Leben und in uns selber. Und sobald das neue Jahr beginnt, sorgen wir für menschliche Wärme, indem wir uns gegenseitig besuchen. Wir Iraner begehen seit Jahrhunderten unser Neujahr auf diese Weise. Abschließend gratulieren wir nun auch Ihnen, liebe Hörerfreunde, zu diesem Neubeginn und zum Eintreffen des Frühlings.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.